Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Big & Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big & Sports Podcast. Heute mit einer speziellen Version, einem Crossover mit dem Bald Bearded Baseball Podcast, in dem wir uns über Baseball in Deutschland, die Major League Baseball und so weiter unterhalten wollen. Hallo Martin, hallo David.
Hallo Patrick.
Hallo Patrick, dankeschön für die Einladung.
Kein Problem. Aber bevor wir uns über Baseball unterhalten, müsst ihr beide durch die drei Fragen, die hier jeder kriegt. Und zwar, wer ist für euch der größte Sportler aller Zeiten?
Oh, sehr schwierige Frage. Martin, leg los.
Komm. Ich wollte gerade sagen, ich sag Michael Jordan, bevor du Michael Jordan sagst.
Okay. Sagst du tatsächlich Michael Jordan, Martin?
Ich sag Michael Jordan.
Du hast doch keine Ahnung von Basketball.
Ja, weil noch weniger Ahnung von allen anderen Sportarten außer Baseball.
Oh mein Gott. Gut, du sagst Michael Jordan, dann sage ich natürlich Tom Brady, ja, der Goat, ja. So viel Super Bowl-Ringe.
Dann kriegt ihr endlich auch mal eine Stimme. Der hat nämlich noch gar keine.
Okay, echt nicht? Ja,
nee, für mich. Aber Michael Jordan und Muhammad Ali holt ja auch, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr ein.
Okay. Ja, Muhammad Ali wäre tatsächlich mein zweiter Pick gewesen, wenn David Michael Jordan gesagt hätte.
Ich warte ja immer noch auf Dennis Rodman und Zlatan Ibrahimovic oder irgendwie so.
Ja, Rodman ist halt,
Rodman ist vielleicht der größte Paradiesvogel auf dieser Welt oder so, ja, den es jemals gegeben hat. Ja.
Der größte Background-Sänger bei Madonna oder so.
So sieht's aus, ja.
Und die zweite Frage ist, was ist das größte Sportereignis, an dem ihr je teilhaben durftet? Also es zählen auch Bundesjugendspiele?
Okay.
Oder habe ich nachts um 3 im Fernsehen geguckt?
Okay. Ja, Martin, wir machen genauso weiter wie vorhin. Du antwortest als erstes.
Ja, du willst nur mehr Bedenkzeit. Bin ich spontan. Wenn ich tatsächlich muss ich jetzt ein bisschen meiner Sportart Brügge werden und was sagen, was wahrscheinlich keiner erwartet. Für das größte Sportereignis war der letzte Sieg der deutschen Fußball-Herrenmannschaft, Weltmeisterschaftssieg da. Ne? Das ganze Turnier.
Beim Fußball.
Genau, Fußball, das ganze Turnier. Ich habe das damals mit Kollegen in der Kneipe gesehen und vor allen Dingen das 7-1 gegen Brasilien und danach der allgemeine Turniergewinn war, glaube ich, was Public Viewing und Emotionen bei einem Ereignis war, das Größte, was ich jemals erlebt habe in der Richtung.
Ja, bei dem 7-1 habe ich gedacht, ich wäre in irgendeiner Zeitschleife gefangen oder so, weil ich war nach dem, glaube ich, 2-0 war ich kurz auf Toilette. Habe ich gedacht, boah, jetzt plätschert das so hin. Und kam dann, glaube ich, bei 5-0 wieder oder sowas.
Das Schönste war, wir hatten eine kleine Schwester vom Kumpel, die war mitgekommen, weil die wollte das unbedingt gucken und war so 15 und durfte halt noch nicht allein irgendwie in Kneipen gehen. Und die hat dann irgendwann so geguckt und hat gefragt, können wir da jetzt irgendjemanden Entschuldigung sagen oder bleibt das jetzt so stehen?
Entschuldigung.
Und für dich, Dave?
Also für mich tatsächlich würde ich gerne zwei Sachen erwähnen. Einmal aus meiner Kindheit, Champions-League-Finale Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Da kann ich mich schemenhaft dran erinnern. Ich habe nach Lars Rickens Tor diesen wunderschönen Lupfer über ich glaube, Peruzzi, keine Ahnung, der Torwart von Juve, habe ich mir direkt ein Trikot von meinem Papa auf dem Polenmarkt, ein gefälschtes natürlich, kaufen lassen. Und das zweite ist tatsächlich letztes Jahr Baseball-EM, erstes Spiel gegen Schweden. Wir haben gewonnen und dann konnten wir glücklicherweise mit unserem Podcast nach dem Spiel Interviews führen mit Donald Lutz, mit Pascal Ammon. Und das war dann direkt in einer Riege mit ZDF, RTL und dann kam schon Bald Bearded Baseball Podcast. Das war schon ziemlich cool und ziemlich beeindruckend und zeigt halt einfach, wie was alles möglich ist, auch in dieser Sportart. Und ja, unsere Ziele sind groß, sagen wir es mal so.
Unsere auch. Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr ohne Corona oder so nach Tokio oder sowas.
Das wäre geil.
Ja. Das wäre schon geil.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, und Lars Rickens Tor bleibt mir immer in Erinnerung, weil irgendwie hat eine Frau neben mir Lasi-Hasi geschrieben. Seitdem habe ich auch den Namen von Lars Ricken fast vergessen. Das ist nur noch Lasi Hasi.
Nee, aber das war wirklich, da habe ich sogar als Kind kleine Tränchen verdrückt vor Freude, weil damals Juve die unangefochtene Top-Mannschaft in Europa und dass man dann als Borussia Dortmund tatsächlich dann noch gewinnt, war so an sich nicht zu erwarten.
Ja. Und jetzt die letzte der drei Fragen. Was ist neben wahrscheinlich Baseball eure zweitliebste oder wichtigste Sportart?
David, jetzt fängst du an. Ich muss überlegen.
Ja, da brauche ich gar nicht zu überlegen. Fußball war schon immer seit Kindesbeinen an quasi die treibende Feder in meinem Leben. Und ich durfte es halt leider nicht so ausüben, wie ich gerne gewollt hätte, aufgrund von meinen Noten in der Schule. Da waren meine Eltern ein bisschen strenger, was das Ganze angeht. Und haben da so ein bisschen den Riegel vorgeschoben, weil ich hatte quasi nur Fußball im Kopf. Aber sonst, ja, wie gesagt, Fußball bis jetzt auch. Und seit 2010 dann tatsächlich Baseball. Ist auf jeden Fall gleichgezogen.
Okay. Also nichts mit Leistungszentrum und Schulnoten sind egal, Hauptsache.
Nee, meine Eltern sind da relativ konservativ gewesen, was das ist. Ich schwelge auch mit meinem besten Freund immer noch in Erinnerung, wohin es uns denn überhaupt geführt hätte. Tatsächlich hatte ich so, ja, Saarland-Auswahl etc. wäre möglich gewesen. Gab es Anfragen. Aber ja, wie gesagt. Ich war ein kleiner Steppke, E-Jugend, direkte Elkbälle ins Tor verwandelt und lauter solche Spirenzien habe ich gemacht. Ich habe fast nur auf dem Fußballplatz gelebt, also so wie man den Lukas Podolski oder den Standard-Hype kennt. Aber dann war es halt meinen Eltern tatsächlich zu viel. Meine Eltern haben darauf gedrängt, dass die Schulnoten besser sind. Dann wurden die Schulnoten besser, aber ja, dann hat sich dann auch
Fußball schlechter.
Nee, dann hast du halt irgendwann auch den Anschluss verloren. Also da sind halt die Jugendspieler ein bisschen weitergezogen. Und deshalb hat sich das ein bisschen verlaufen.
Also kein David Groß.
Nein, kein David Groß. David Kahn ja jetzt Baseball-Experte bei Bald Bearded Baseball, ja.
Und Martin?
Ja, ich habe jetzt lange, lange überlegt. Und ich muss ja eine ehrliche Antwort geben. Also wirklich einen traditionellen Sport verfolge ich außerhalb vom Baseball überhaupt nichts. Schau mal ab und zu, wenn ich meinem Vater bin, das, was gerade im Fernsehen läuft, was normalerweise Fahrradfahren oder Formel 1 ist. Aber tatsächlich, wenn wir ja Sport im Allgemeinen sehen, würde ich fast sagen, wäre es E-Sports-Bereich, League of Legends und Counter-Strike, vor allen Dingen von dem deutschen Traditionsverein SK Gaming, der auch von meinem Arbeitgeber mit gesponsert wird, also wo ich auch ein bisschen Merchandise zu Hause deswegen liegen habe. Das ist halt, ich war ganz anders als David. Ich war schon immer sehr gut in der Schule und meine Mutter hat mich zwingen müssen, Sport zu machen. Und
das glaube
halt
ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht.
Und ich war halt immer so ein Computerkind und habe mich dann halt sehr früh für die Szene interessiert und halt da auch ein paar Turniere mitgespielt auf Deutschland-Ebene. Aber dann kam halt irgendwann, wird man älter und hat nicht mehr die Zeit dazu. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, E-Sport, Counter-Strike und vor allen Dingen League of Legends ist so ein bisschen der Bereich, den ich am ehesten noch verfolge.
Okay, da haben wir auch noch was vor, beziehungsweise haben auch schon was gemacht über Sim-Racing.
Ja.
Ist ja auch E-Sports.
Thema. Ja, ja.
Nur zumindest hast du da ja das Auto zwar in der Hand, in Form von einem Lenkrad, aber nicht die Knarre wie bei Counter-Strike, was vielleicht auch jetzt kontraproduktiv wäre. Wahrscheinlich.
Ach Gott, das ist ein ganz anderes Thema für einen anderen Podcast.
Ja. Genau. Ihr beide habt ja jetzt auch einen Podcast, schon länger als wir, glaube ich, sogar ein bisschen. Bald Bearded Baseball heißt der. Der Link dazu kommt unten in die Shownotes auch noch rein. Damit beschäftigt ihr euch ja mit ja mehr oder weniger weltweit Baseball und auch Baseball in Deutschland im Speziellen. Wie seid ihr da drauf gekommen und wie läuft das ab oder wie lief das ab?
Also ich bin dafür, dass David hier die jugendfreie Version, wie das Ganze passiert ist, erzählt, weil er ist so ein bisschen da unser Mann für die netten Kommentare an der Stelle.
Ach komm.
Okay.
Nee, tatsächlich war es, wie man so schön sagt, so eine Art Schnapsidee. Wir hatten, ich glaube, irgendeine Platzaktion bei den St. Louis Hornets und haben immer so gesagt, okay, uns fehlt so ein bisschen tatsächlich ein Format im Podcast-Bereich, das ja sowohl die Bundesliga als auch MLB quasi für alle Leute so ein bisschen erklärt oder darlegt auf einer einfachen Ebene, ohne dass es zu sehr statistisch wirkt. Auch wenn natürlich Statistik einen Großteil vom Baseball ausmacht, da brauchen wir auch nicht drum rumzureden. Aber wir wollten es ein bisschen greifbarer machen, ein bisschen zugänglicher machen, bisschen, ja, wie man so schön sagt, frei Schnauze auch machen. Und es gab auch, oder es gibt immer noch andere Baseball-Podcasts. Ich glaube, worin wir uns unterscheiden, ist tatsächlich, dass wir das auf einer Fanbasis machen. Ja, wir reden uns, wenn ein Spieler halt scheiße gespielt hat, dann sagen wir das einfach auch, ne, dass vielleicht an dem Tag tatsächlich Müll gelaufen ist. Und so ist es halt dazu gekommen. Und erst war es halt nur eine Idee, dann haben wir eine Testfolge gemacht, die hat super geklappt, haben wir ein paar Freunden vorgespielt, ob die damit auch parat kommen würden. Und dann hat Martin sich auch so ratzfatz auch schon darum bemüht, um die Distribution, wo man denn online stellen kann, etc. Und dann hat das alles so seine eigene Dynamik gekriegt mit eigenem Cover, eigenes Logo, etc. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind, über 50 Folgen und glücklich dabei. Martin, möchtest du noch?
Über freie Schnauze seid ihr was für unseren Stammtisch.
Ja,
auf jeden Fall. Auch mal Tacheles geredet.
Auf jeden Fall, das gehört dazu.
Lad uns gerne mal ein, das ist eine sehr besondere Folge dann. Also es gibt so Momente, wo David und ich irgendwann auf die Uhr gucken und sehen, oh, eine Stunde 40 Minuten und wir sind noch nicht mal mit der Hälfte der Themen durch, weil wir uns Ewigkeiten drüber aufgeregt haben, dass der deutsche Pitcher dieses Mal schlecht gespielt hat oder es Sonstiges passiert ist. Also da kannst du uns gerne mal auch einladen.
Ja, da sind wir im Zweifelsfall auf Zeit-Online-Niveau mit alles gesagt und irgendwie 8,5 Stunden oder sowas.
Wow. Okay, gut. Da müssen wir.
Ja, die haben auch schon mal nur eine Viertelstunde gemacht, weil da brauchst du ein Codewort, damit der abgebrochen wird. Und das Codewort war dann leider in einem Satz drin.
Okay, gut. Das ist natürlich bitter.
Nun habt ihr ja relativ viel Plan, da habe ich euren Podcast von Baseball in Deutschland. Und für uns macht Baseball in Deutschland auch nach unserem letzten Podcast mit der Sportdirektorin des DBVs so den Eindruck, wir würden gern mehr sein, wissen aber nicht wie und werden zeitgleich im Zweifelsfall links und rechts von ja anderen Sachen im Zweifelsfall angefahren beziehungsweise überholt, wie ja relativ unbekannten Sachen wie Quidditch oder bekannteren Sachen wie Lacrosse. Seht ihr das ähnlich?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen, allein schon, dass du Quidditch gesagt hast und ich sofort wusste, wie der Sport gespielt wird. Ich wusste sofort drei Mannschaften und ich hatte eine grobe Vorstellung, wie das Spiel aussieht, weil ich schon tausendmal in irgendwelchen Dokumentationen gesehen habe. Muss ich ja sagen, ja. Das ist aber eine Krankheit im Baseball in Deutschland. Das war eine lange Zeit so ein in sich geschlossenes, ich möchte jetzt nicht sagen Altherrenverein, aber da hast du halt deine großen deutschen Mannschaften, die wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Das sind die großen deutschen Mannschaften, die das Spiel so ein bisschen beherrschen und die halt dementsprechend mit dem DBV auch Sachen mit mehr Gewicht ausmachen. Und dann hast du DBV-Regeln, die kleineren Teams ein bisschen das Genick brechen. Und da kommt halt kein Wachstum zusammen. Und du hast ein sehr starkes Talentabfall, dass Mannschaften, die aufsteigen, wenn die irgendwie einen Spieler haben, der besonders ist, geht er natürlich in einer der Mannschaften mit einer Akademie. Also du hast da immer erst mehrere Faktoren, die das meiner Meinung nach immer so ein bisschen beeinflussen.
Also ich würde da Martin ein bisschen widersprechen, was das Ganze angeht. Und zwar dahingehend, dass nicht, dass der DBV jetzt, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, Martin, aber nicht, dass der DBV vielleicht den einen Verein begünstigt, weil das vielleicht ein besser positionierter Verein ist und die anderen haben schwere Auflagen. Was mir tatsächlich fehlt, und das fehlt mir an sich schon seit geraumer Zeit, ist eine Art von Führung als Verband. Ja, also wieso schaut man sich halt nicht links und rechts um, wie andere Verbände das machen? Da werden halt verschiedene Sachen auch vorgegeben und sei es Nachwuchsförderung, sei es Unterstützung, sei es verschiedene Trainingspläne, sei es, keine Ahnung, Kommunikation mit der Öffentlichkeit etc. pp. Das fehlt mir hier alles. Ja, also du hast halt relativ viele Leute, die sehr, sehr viel Gutes in der Lage sind, Gutes zu tun, ja, aber du hast dann halt auch genauso viel, wo dann einfach, ja, es wird halt viel vorausgesetzt, jo, der kümmert sich einfach jetzt drum, aber du hast halt im Endeffekt dann nicht die, die Leute, die ja vielleicht auch mal nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze geben und das Ganze vielleicht mal auf ein anderes Niveau auch heben wollen und sich auch das trauen, das zu machen.
Ja, das ist halt das, was Martin ja gerade gesagt hat. Ich meine, ich glaube, Quidditch ist gar nicht so richtig Mörder organisiert. Okay, die haben Verband, spielen da mit. Aber was Marketing, ja, Öffentlichkeitsarbeit angeht, haben die, glaube ich, wirklich nur Facebook-Gruppen. Und trotzdem weiß Martin direkt, was hast du gesagt, 3 Mannschaften,
ja, glaube ich. Das kannst du an sich nicht so vergleichen, weil der Vergleich hinkt. Ich meine, Harry Potter ist ein Franchise, also sei mal ehrlich, das kennt jedes Kind, kennt das.
Ja. Dann nehmen wir andere, was ich, Jugga oder Spikeball oder irgendwas.
Okay, aber da glaube ich aber nicht, dass die jetzt großartig am Baseball vorbeigezogen sind, weil die kenne ich zum Beispiel.
Nö, aber zumindest nicht. Anfahren, denke ich.
Okay.
Ist Jugga wieder am Kommen? Das habe ich früher mal gespielt.
Ja, das ist wieder am Kommen, aber diesmal kennt keine Sau den Film, habe ich mitgekriegt.
Ah, das ist schade. Der Film ist ein sehr gutes Lehrmaterial.
Wie man es nicht macht, ja, das habe ich auch das Gefühl. wenn wir gleich aus der Werbung wieder zurückkommen, reden wir weiter, warum das in Deutschland so hinkt und vielleicht auch der Vergleich mit Quidditch oder dem anderen Sachen so hinkt. Weiter dann noch über, wie die Saison gelaufen ist, sowohl hier als auch in Übersee. Ja, und wie es weitergehen kann oder auch nicht. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit Martin und David von Baldbearded Baseball. Sprechen hier über, was läuft gut, was läuft schlecht in Deutschland im Baseball. Wie ist Baseball in Deutschland so aufzunehmen, zu betrachten, und haben gerade eben den Vergleich gezogen, dass ja unpopuläre Sportarten wie Quidditch oder andere Randsportarten, die ja weniger Hilfe von der großen Liga haben wie Lacrosse, zumindest Baseball langsam anfahren, die Distanz verringern oder vielleicht sogar schon vorbeifahren. Warum ist das so? Warum haben solche Sportarten ohne die öffentliche Wahrnehmung durch eine größere Liga oder durch im Zweifelsfall Film und Buchmaterial wie Quidditch oder auch Jugga, da die Möglichkeit, sowas weltweit Verbreitetes und Hochprofessionelles mit großen Beispielen wie Baseball zumindest anzufahren?
Es kommt vom Charakter des Sportes. Also wenn man sich jetzt sowas wie Baseball in der Welt holt, hast du die Länder, die Baseball als Sprungbrett nehmen, wo es super beliebt ist, dann hast du Amerika, wo Baseball, glaube ich, der Platz 3 Sport zurzeit ist, nicht mehr die Nummer 1, und du hast Japan. Und Baseball in Japan funktioniert so gut wegen der japanischen Kultur, die sehr zentralistisch ist, die sehr auf den eigenen Fokus ist. Weil im Baseball kannst du deine eigenen Statistiken runterbrechen auf, wie viel hast du getroffen, wenn dein Schnürsenkel rot war, sozusagen. und das Problem, das Baseball in Deutschland hat, ist, es ist ein Sport, der sehr zäh und langsam ist. Es ist kein Sport, wo man sich zum ersten Mal hinsetzt, ohne irgendwelche fremde Hilfe, und den Sport total sofort versteht. Vielleicht weiß man nochmal, dass sie den Ball treffen müssen und einmal um die Kissen rumlaufen müssen und macht dann einen Punkt. Aber so Sachen wie, Regeln, die du brauchst, um den Sport richtig zu verstehen, die hat man halt einfach nicht. Dann gibt es so Momente, wo du eine Stunde lang in diesem Sport, genau genommen, für einen unbeteiligten Zuschauer überhaupt nichts passiert. Und da ist halt jetzt vor allen Dingen sowas wie die Quidditch-Regeln, du musst einen Ball dahin werfen, oder die Jugga-Regeln, wenn der eine Keule an den Kopf bekommt, jubeln wir alle, ein bisschen einfacher zu verstehen. Wobei ich jetzt nicht dem deutschen Sportfan sagen will, er ist zu dumm, Baseball zu verstehen, das ist er nämlich absolut nicht. Ich habe immer nur das Gefühl, dass Baseball als Sport so eine riesige Vorarbeit braucht, dass du es meiner Meinung nach richtig genießen kannst. David, du wirst mir widersprechen, ich weiß.
Nö, absolut nicht. Also du triffst da schon ein bisschen das Ganze schon im Kern. Deine Aussage ist komplett, kann ich komplett unterschreiben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass viele Vereine oder die Vereine, die wir hier in Deutschland haben, meines Erachtens auch ja die Möglichkeiten, die sie besitzen, einfach auch nicht nutzen. Ja, also du hast im Bereich von Social Media hast einfach so viele Möglichkeiten, eine Range zu generieren, dass du Leute animierst, zu den Plätzen zu kommen, dass du Leute auch da hast, die sich halt, ja, die Baseball sehen und sich einfach auch in den Sport verlieben. Ich kann es jetzt direkt aus der direkten Vergleich auch sagen mit San Luis und jetzt zum Beispiel Berlin. Natürlich, wenn ich jetzt montags zum Training gehe von der dritten Mannschaft, da sind dann, keine Ahnung, 50 Kinder auf dem Baseballplatz, die zusammen Baseball trainieren in verschiedenen Gruppen, und das macht einfach Spaß zuzugucken. Also du siehst, dass die Akzeptanz für den Sport schon da ist. Viele Vereine, ja, meines Erachtens zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen, um das Ganze quasi doch mal nochmal auf ein anderes Niveau zu heben. Und viele, und das ist auch in den Gesprächen, die wir jetzt im Zuge von Corona mit den ganzen Bundesligisten auch geführt haben, viele, viele Vereine setzen zu sehr auf Importspieler, geben dahin das Geld, um halt den kurzfristigen Erfolg zu haben, anstelle, wie ich es finde, den langfristigen Erfolg zu nehmen und das Geld dahingehend zu nutzen, dass du sagst, okay, hey, ich besorge mir einen guten Jugendcoach, der wirklich für die Kinder da ist, der die Kinder in den Schulen irgendwie abholt, da verschiedene Spiele vorstellt, die Baseball-related sind und die dann quasi zum Training einlädt oder irgendwelche Camps veranstaltet. Ja, positives Beispiel ist zurzeit, sage ich mal, in Mannheim die Akademie, die Rhein-Neckar-Baseball-Akademie, finde ich super. Die Elbakademie in Hamburg haben wir, die auch so ein Konzept fährt. In Berlin gibt es die Baseball School Berlin, wo alle Mannschaften in Berlin irgendwie auch die Jugend dahin zu fördern. Also du siehst, es wird schon in bestimmten Bereichen was gemacht, aber tatsächlich immer noch zu wenig. Und da, finde ich, müsste auch halt die DBV ein bisschen mit einsetzen und sagen, okay, hey, wir unterstützen euch, wenn ihr halt auch nicht die Möglichkeit dazu habt.
Nun habt ihr ja beide gesagt, dass eines oder vielleicht sogar das zentrale Problem so ein bisschen, ja, eine irgendwie abwesende Organisation, Verband oder sowas ist. Meint ihr denn, dass der Verband zum Beispiel mit einer Verpflichtung von Bundesligisten ab dem zweiten Jahr oder so für so eine Akademie oder so irgendwie Regeln à la Salary Cap, die du jetzt in Deutschland wahrscheinlich von den Salaries nicht durchsetzen kannst, so richtig. Nee. Aber solchen Beschränkungen vielleicht Baseball attraktiver machen könnte, weil im Moment, ja, sieht es ja ähnlich aus wie im europäischen Fußball. Das, was aus Bayern kommt, gewinnt.
Ja, zurzeit tatsächlich. Wobei ich sagen muss, auch du sprichst die Legionäre aus Regensburg an, die es dieses Jahr tatsächlich die Möglichkeit haben, die Meisterschaft zu holen. Aber in der letzten Zeit war es ja Heidenheim, sag ich mal, im Schwabenländle, ja, die da so ein bisschen die Führer, die Hand des Handels in die Hand genommen haben. Nee, ich finde, als Verband musst du die Möglichkeiten haben, auch deinen Sport, wie er ist, nach außen hin zu vermarkten. In welcher Weise auch immer. Ja, sei es, ich war bei einer EM und ich kann kein EM-Trikot meines Lieblingsspielers kaufen. Wo gibt's denn sowas? Ja, also wenn ich irgendwie...
In Deutschland.
Ja, das ist traurig. Das ist einfach traurig. Ja. Und du kannst bis jetzt, kannst du nur auf irgendwelchen schwindligen Umwegen irgendein Trikot von Donald Lutz oder von, keine Ahnung, von Pascal Amon dir beschaffen. Ja. Und das ist halt einfach traurig, ja. Wenn du eine Nationalsportart hast und deine Jugendmannschaften regelmäßig auftrumpfen in den Teams und du kriegst es irgendwie nicht gebacken, dass du tatsächlich ja dein Aushängeschild, was nun mal in den meisten Fällen die Nationalmannschaft ist, ja dementsprechend auch positionierst oder deine Liga auch dementsprechend verkaufst. Wieso traut man sich nicht eventuell, keine Ahnung, einen Vermarktungsdeal mit irgendeinem Markenartikelhersteller für Cleats oder sowas abzuschließen, ja, wie es in anderen Ligen auch üblich ist, ja, und davon könnten halt alle Vereine ein bisschen partizipieren, anstelle von ja irgendwelchen halbgaren Sachen, die da gemacht werden und Fans traurig gelassen werden bei einer EM und kein eigenes Trikot von der Nationalmannschaft mit nach Hause nehmen dürfen.
Ja, es weckt so den Eindruck, halt auch der Sponsortitel der Baseball-Bundesliga, das Benz Baseball-Bundesliga sozusagen, ja, ist schon mal sehr holprig und musst du dreimal nachdenken, ob du was vergessen hast oder nicht.
Ja, die wollten bei uns auf den Zug aufspringen. Durch Ballbeerte Baseball auch dreimal B. Da haben sie gedacht, das läuft bei uns so gut. Und da wollten die ein bisschen.
Warum sucht man sich nicht irgendwas, was Fachfremderes, was bekannter ist? Muss jetzt nicht Penny sein, wie beim Eishockey Penny DEL, das wertet das Ding wahrscheinlich eher ab.
Ja.
Aber irgendwas, was greifbarer ist, wie du schon sagtest, irgendjemand, der Schuhe herstellt oder sonst irgendwas.
Da kann ich auf unseren, wir haben einen Sonderpodcast, der in diesem Wochenende rauskommt, also wahrscheinlich schon draußen ist, wenn die hier Folge live geht, ich weiß nicht, wie ihr eure Veröffentlichung macht, wo wir mit den Soligen Alligators sprechen und mit dem Vorstand von Soligen Alligators, der genau dieses Thema auch anspricht. Und da ist halt dieses, wir haben ein paar Vereine mit einem Großsponsor dabei, die haben halt einen Sponsor aus einer gewissen Branche, der ihr Hauptsponsor ist. Und das ist halt eine Branche, die in Deutschland schon sehr groß vertreten ist, was sowas angibt und wo man vielleicht auch jemanden finden könnte, der die komplette Bundesliga sponsert und die sich dann querstellen und ein wenig Krach machen, wenn es in diese Richtung gehen würde, weil sie dann wahrscheinlich ihren Haupt- und größten Sponsor verlieren würden.
Ja, aber es wirkt halt wirklich so wie, da wird im eigenen Saft geschwommen, sozusagen. Genau. Und ich meine, so ein Sponsor, wie du gerade meintest, der auch andere Sachen schon sponsort, der wird jetzt nicht den Finanzschock kriegen, wenn er die Baseball-Bundesliga sponsort. Ich glaube, der wird auch noch beim Football und wahrscheinlich sogar in der Fußball-Regionalliga einsteigen können, ohne einen Schock zu kriegen. Da ist ja das Gleiche bei den Vereinen. Warum fragen Vereine da nicht, sondern bleiben lieber in ihrem eigenen Saft oder verkaufen nicht ihre Namensrechte sozusagen, wie das ja in anderen Sportarten beziehungsweise ja in anderen Ländern sowieso passiert?
Das Problem ist hierbei auch, das kann ich als aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja Sponsoring auch für die Hornets gemacht, wo ich dann noch aktiv war, die Akzeptanz, und da drehen wir so ein bisschen im Kreise, und die brauchst halt, wenn du ein Namensrecht verkaufen willst, und sei es auch nur, keine Ahnung, für 10.000 Euro, dass du die Penny Saloui Hornets dann heißt, da brauchst du auf jeden Fall erstmal, muss sehr, sehr viele Klinken putzen gehen, das kann ich dir schon mal sagen, ja, also ich habe mich da sehr, sehr gut reingelesen, habe sehr, sehr viel auch an der Sponsoring-Mappe gefeilt und gemacht und getan, nur den Leuten ist es halt tatsächlich wichtig, ja, wie viele Zuschauer habt ihr? Was für eine Reichweite habt ihr? Ja. Und wenn du, sag ich mal, keine Ahnung, mit durchschnittlich maximal 100 Fans im Stadion hast, dann sagt natürlich jeder, ja, dann kann ich auch zu irgendeinem Kreisligisten gehen. Der hat quasi an jedem Wochenende 400-500 Leute am Fußballplatz da sitzen. Da habe ich auf jeden Fall mehr von als bei dir beim Baseball. Ja. Und das ist halt zurzeit so ein bisschen der springende Punkt. Also wenn ich in verschiedenen Sponsoring-Verhandlungen war, hatte ich auch dieses Argument schon mal auf dem Tisch. Ich konnte dann glücklicherweise nochmal damit argumentieren, okay, das mag sein, dass der auf dem Platz das hat, aber wenn du die Social-Media-Aktivitäten von dem guckst, wie viel Follower wir haben und wie viel er hat höchstwahrscheinlich, dann wirst du da auf jeden Fall schon einen signifikanten Unterschied sehen. Und weiteres Plus kam dann halt von meiner Seite aus, dass wir ja auch überregional das Ganze machen. Ja. Und nicht nur im regionalen Bereich. Und das ist halt ein bisschen traurig, dass viele, viele tatsächlich nur dem Fußball hinterhergeiern, ja, anstelle tatsächlich mal solche Randsportarten wie Baseball tatsächlich mal vielleicht zu unterstützen und da auch mal den Mut aufbringen, vielleicht mal ein Engagement anzutreten.
Ja, du meintest ja gerade eben Reichweite und so weiter.
Ja.
Ist nicht ein Sportverband auch dafür verantwortlich, dass seine Mitglieder, zumindest die Top-Mitglieder, also in der Bundesliga oder ersten Liga, mehr Reichweite kriegen durch Übertragungsrechte und sei es per Podcast oder Radio oder sowas und da exklusive Deals zu machen. Ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt Magenta TV nehmen, das keiner gucken kann, aber Hauptsache man hat einen Exklusivdeal. aber es gibt ja diverse Internetplattformen, die sagen, okay, komm, machen wir.
Ja.
Und wir arbeiten mit irgendeinem Provider zusammen, das irgendwie Kameras an den Flutlichtmasten zur Verfügung stellt, die sich quasi auch selbst bedienen.
Also
ist das nicht eine Sache, die euch allen entgegenkommen würde?
Martin, vielleicht möchtest du mal dazu sagen, sonst wird der Podcast ein bisschen einseitig.
Ja, wir sind ja, man muss ja dazu sagen, wir sind ja, wenn nachher die Fragen nach irgendwelchen Statistiken und besten Baseballspielern kommen, bin ich wieder am Auftrumpfen. Wir sind ja hier tief in deinem Geheimbereich Marketing und Vermarktung von Baseball in Deutschland. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Der Verband ist sehr, sehr, sehr auf freiwillige Arbeit abgesehen. Also die Leute, die da arbeiten, bekommen jetzt auch nicht das dicke Geld dafür. Deswegen und ganz viele ehrenamtliche Helfer hinten dran. Und ich glaube halt einfach, da fehlt ein bisschen zum einen wahrscheinlich der Mut, um sich hinzustellen und Mercedes so lange auf die Nerven zu gehen, bis die sagen, okay, hier habt ihr eine Million, die können wir abschreiben, macht damit da mal euer Baseball in Deutschland, nur ärgert mich nicht mehr. Ich glaube halt einfach, dass da ein bisschen die Dreistigkeit, die Frechheit im Verband fehlt, um halt einfach dran zu bleiben, weil ich weiß es von David, der Sponsoren mehrmals hinterhergelaufen ist, ich weiß es von David, wie er ihrem Podcast ist, so Leuten hinterherläuft und wie viel Klinken putzen muss, bis wir ja Ergebnisse bekommen, und so muss es halt im kompletten Baseball sein. Und ich glaube halt einfach, fehlt ein bisschen die Dreistigkeit, die Frechheit dran, um diese Schritte zu machen, um das Ganze in die Hand zu nehmen. Ich gebe wieder weiter an David, weil der kann zu dem Thema viel mehr sagen, weil er da viel besser drin ist als ich.
Nee, also du sagst es. Es ist halt tatsächlich so, dass es fehlt halt einfach tatsächlich an dem Mut, und das habe ich auch vorhin schon versucht zu erklären, dass man halt verschiedene Wege geht, dass man halt keine Ahnung, sowas, wie du jetzt sagst, so eine Allgemeinübertragung, dass man das auf gute Beine stellt und sich tatsächlich so positioniert, versucht, seinen Sport ins so beste Licht darzustellen, dass es nur geht. Ja, ich höre immer nur von guten Ansätzen. Wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte über dieses Thema, dann hat natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Sicht auf das Ganze. Es gibt verschiedene Bundesversammlungen bezüglich diesen Themen, aber so richtig, dass man dann den nächsten Schritt wagt, dann sagt man sich, ja gut, grundsätzlich läuft es ja erstmal gut, wie es jetzt ist, ja, und alle sind mehr oder weniger happy, ja, aber du hast halt einfach nicht die Unterstützung von einem Verband, die ich mir an sich erhoffen würde, ja. Bestes Beispiel, wir stehen kurz vor den Playoffs, jetzt hat der DBV hat gepostet, ja, hier, pass auf, der besser Platzierte hat dann Heimrecht. Da habe ich nur drunter kommentiert, ja, wie ist das dann denn im Finale? Wer ist denn dann der besser Platzierte? Ist das jetzt Bonn, ja, Bonn oder Regensburg? Weil beide haben 9 Siege, eine Niederlage in dieser Saison geschafft. Zählen dann die Runs, und bis jetzt kam keine Antwort dazu. Und das ist eine öffentliche Plattform. Und wenn ich etwas öffentlich poste und irgendeiner schreibt mir da was, dann erwartet der ja auch irgendwie ein Feedback darüber, ja.
Zumindest als private Nachricht.
Oder als private Nachricht, egal wie, ja. Aber wenn ich das ja öffentlicher poste und die auch noch verlinke, dann denke ich, also ich versuche zum Beispiel mit unseren Fans immer in Kontakt zu bleiben. Also jeder Kommentar, der irgendwie irgendwo fällt, da schreibe ich meistens drauf zurück, versuche ein bisschen nachzuhaken, wenn es jetzt irgendwie ein kontroverse Kommentar ist oder sonst was. Aber ich versuche da halt immer am Ball zu bleiben und den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass sie abgeholt werden, dass das nicht irgendwie ins Leere läuft. Und du siehst halt da, die Leute, da mache ich ihnen auch noch nicht mal einen Vorwurf, sind vielleicht auch ein bisschen überlastet, weil sie auch vieles zusätzlich noch machen und wie Martin schon sagt, auf ehrenamtlicher Basis. Aber ich sage immer, wir verdienen ja auch kein großes Geld oder gar kein Geld hier mit unserer Sache. Und trotzdem, wenn ich mich für etwas entscheide, wenn ich mich für etwas engagiere, dann mache ich es entweder ganz oder ich lasse es halt bleiben. Mit halbem Herz.
Du verdienst kein Geld mit diesem Podcast.
Ach, Martin. Du weißt ja nicht, was der Martin macht.
Ja, ja, ja. Ich bin immer so gutgläubig. Nee, Quatsch. Nee, und das ist halt so ein bisschen die Krux. Ja, also da muss man halt so ein bisschen dahinter bleiben.
Das ist ja eine Sicht der Dinge, die wir ähnlich schon im Podcast mit dem DBV festgestellt haben. Wenn wir gleich nach der Werbung wiederkommen, reden wir auch mal über das Sportliche in Deutschland und nicht nur über das Marketing, die Probleme mit Verband und Öffentlichkeitsdarstellung. Bis gleich.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, da sind wir wieder mit Martin und David von Bald Bearded Baseball. Wir haben gerade eben darüber geredet, was ja alles so Verbands- und Öffentlichkeitsdarstellungsmäßig beim Baseball schon ein bisschen falsch läuft und weswegen dann unpopuläre oder noch weiter am Rande existierende Sportarten langsam aufschließen, vielleicht sogar auch überholen, weil es mal in irgendeiner erfolgreichen Kinokomödie vorkam oder so. Nun kommen wir aber zum Sportlichen. Die Baseball-Bundesliga hat ja gespielt, trotz Corona nach den Lockdowns sozusagen. Wie seht ihr das, dass da gespielt wurde? Weil es gibt ja nicht den Grund der Fernsehgelder, die sonst zurückbezahlt werden müssen, wie beim Fußball. Oder der Gründer wie beim Eishockey, wenn die jetzt ohne Zuschauer spielen würden, wären sie wahrscheinlich pleite, weil eine Eishalle aufmachen ein bisschen mehr Geld kostet. Was meint ihr, was der Grund war, dass dann doch gespielt wurde in einer sehr kurzen 14-Spiele-Saison, das jetzt ja in Anführungsstrichen krampfhaft zu Ende geritten wird?
Ich würde nicht sagen, dass es krampfhaft zu Ende geritten wurde. Also zum einen würde ich sagen, es ist Baseball ein bisschen der perfekte Corona-Sport, vielleicht neben Einzelbodentoren oder sonstigen Sachen. Du bist draußen an der frischen Luft, du hast allgemein eine gute Durchlüftung, du hast recht wenig Körperkontakt. Was das normale Spiel angeht, natürlich in höheren Ligen hast du ein bisschen mehr Körperkontakt, aber es ist jetzt kein Vergleich mit Fußball, wo du permanent in der Schweißwolke deiner Mitspieler umherläufst. Und zum anderen halt einfach, weil die Spieler in der Bundesliga halt auch Athleten sind. Und die haben sich das ganze Jahr drauf vorbereitet und haben sich das ganze Jahr halt einfach auch gewünscht, Baseball spielen zu können, gewünscht, sich mit anderen Leuten messen zu können, weil genau das ist ja der Grund, warum man eigentlich Sport macht, um sich A zu bewegen und B sich mit anderen Leuten zu messen im Profibereich. Und als dann die Möglichkeit war, Baseball zu spielen und die Möglichkeit bestanden hat, einfach diesen Mannschaften, diesen Athleten die Möglichkeit zu geben, sich dieses Jahr nochmal zu messen, dann hat man einfach den Schritt gemacht und hat gesagt, okay, dann tun wir das. Also ja, es ist, wie du sagst, da stecken jetzt nicht die Milliarden an Fernsehgeldern und Strafen und Sky steht nicht vor der Tür und klopft an und sagt, wo ist unser Geld, das wir zurückhaben wollen, weil ihr nicht abgeliefert habt. Es geht da einfach, tatsächlich würde ich sagen, da ist Baseball noch ein bisschen reiner und ein bisschen weniger Geschäft. Es ging halt primär wirklich darum, den Mannschaften die Möglichkeit zu geben, diesen Sport zu machen.
Mhm. Ja, aber in anderen Sportarten, die ähnlich wenig Körperkontakt hatten und so weiter, ging es ja auch irgendwie nicht. Und deswegen, es muss ja, also ich meine, 14 Spiele ist bei einem Sport wie Baseball, der ja auf auch Länge einer Saison ausgelegt ist, ja relativ wenig, um, ich sag mal, seriös am Ende einen Meister zu bestimmen. Meint ihr wirklich, dass einfach den Jungs ein bisschen Daddeln zu ermöglichen, sag ich mal, der Grund war oder gab es einen anderen?
Also da können wir nur spekulieren, wenn ihr letztens den DBV da gehabt habt, wäre es eine gute Frage an die gewesen.
Da kam ja auch nicht viel.
Also, David. Also ich sehe das tatsächlich so, dass es auf jeden Fall für viele Vereine, die, sage ich mal, neu jetzt hinzugekommen sind, sprich die Berlin Flamingos, die Dortmund Wanderers, die Tübingen Hawks etc., für die war das super. Ja, egal wie es jetzt ausgegangen ist, egal wie viele Spiele gewonnen wurden oder verloren wurden, für die ist das keine Competition, ja, kann ein Training ersetzen. Und
es passiert halt nichts. Genau.
Und in dem Bereich haben viele Vereine, gerade jetzt die ich aufgezählt habe, auch aufgrund von Corona keine Imports holen können, mussten dementsprechend auch auf Jugendspieler setzen, größtenteils. Oder intelligente Transfers tätigen, heißt innerhalb von Europa irgendwas finden, was auch in kürzester Zeit fast nicht möglich war. Dementsprechend verstärkt tatsächlich auf eigene Spieler und eigene Jugend setzen. Und für die freut es mich halt einfach ungemein. Ja, weil für die ist natürlich ein Schritt, sag ich mal, von der zweiten Liga oder von der Verbandsliga in die Bundesliga und tatsächlich mal ein ganz anderes Niveau zu sehen, ja, ohne den Druck zu haben, hey, verdammte Axt, wenn wir jetzt hier das nächste Spiel verlieren, steigen wir höchstwahrscheinlich direkt ab oder sonst was, weil in dieser Saison gab es ja keine Auf- und keine Absteiger. Ist das ein absolutes Benefit, absolutes Plus, und das Einzige, was ich mir tatsächlich ein bisschen gewünscht hätte, ist, dass, aber da wünsche ich mir das an sich jetzt unabhängig vom Baseball, dass man vielleicht einheitlich die ganzen Sachen durchzieht und nicht, dass zum Beispiel in Bonn, weil da Leistungskader ist, schon trainiert werden darf und in anderen Bundesländern überhaupt noch nicht trainiert werden darf. Ja? Und das macht so ein bisschen die gibt so ein bisschen Geschmäckle, was die Wettbewerbssituation angeht. Nichtsdestotrotz muss man auch ehrlich sagen, so viel mehr Spiele gibt es ja auch in der normalen, regulären Saison nicht. Wir hätten jetzt nochmal ein Rückspiel gehabt, nochmal zwei Spiele zusätzlich auf heimischen Felden. Aber ansonsten ist die Saison ja bedeutend kürzer als jetzt in der MLB. Ja. Dementsprechend, glaube ich, waren alle heilfroh, dass sie tatsächlich in dieser Saison nochmal die Keule schwingen konnten. Und jetzt für die Playoffs wurde ja das Reglement auch nochmal geändert. Das heißt, es werden ja nicht drei Spiele stattfinden, sondern tatsächlich Best-of-Five-Serie für die Finals stattfinden. Also kommen auch die Zuschauer und die Baseballspieler nochmal ein bisschen mehr in den Genuss, nochmal ein bisschen länger Baseball zu spielen. Und deshalb freut mich das erstmal einfach aus Fansicht.
Ja, auf deiner Ursprungsfrage mal ein bisschen zurückzugehen, wo ich die Zeit hatte, drüber nachzudenken. Ich finde es jetzt weniger, also in Zeiten von Corona Sport zu machen, natürlich. Ich finde es aber weniger verwerflich, wenn du sagst, okay, wir als Verband haben den Vereinen die Möglichkeit gegeben, die verlieren nicht wirklich viel Geld, größtenteils, wenn sie dieses Jahr nicht gespielt. Und der Verband selber muss auch keine riesigen Strafen zahlen, wenn keine Spiele sind, und hat dann einfach dem Verein die Möglichkeit gegeben zu entscheiden, okay, wenn ihr mehrheitlich entscheidet, wir spielen Baseball dieses Jahr, dann spielen wir Baseball. Mhm. Und hat nicht da gesessen mit einer Pistole auf der Brust. Da finde ich sowas wie eine Bundesliga, die trotz mehrfacher Verstöße von verschiedenen Mannschaften das Ding durchgezogen hat, weil sie sonst Strafen drauf bekommen hat, finde ich da ein bisschen problematischer als ein Randsport, der sagt, okay, aus Liebe zum Sport, aus Liebe zur Bewegung halten wir uns an das komplette Konzept und sorgen da dafür, dass unsere Spieler und unsere Freunde halt auch einfach gesund bleiben. Finde ich da ein bisschen weniger problematisch, weil ich denke, da gehst du auch ein bisschen anders dann mit der ganzen Situation um, wenn die Person neben dir auf dem Feld nicht nur dein Teamkollege ist, sondern auch ein Jugendspieler, den du seit der Jugend in diesem Verein kennst.
Das sehe ich durchaus ähnlich. Also jetzt die Saison, wenn sie angefangen hat zum Beispiel oder kurz vor dem Playoffs war, wie beim Eishockey oder so, noch irgendwie zu Ende bringen, das kann ich nachvollziehen, damit die Aktiven auch einen Abschluss unter diesem Prozess einer Saison haben. Aber inmitten einer vielleicht zweiten Welle und steigenden Corona-Infektionszahlen krampfhaft wieder anzufangen, krampfhaft wieder Stadien und Hallen voll machen zu wollen, ist schon irgendwie problematischer. Deswegen fragte ich das auch, weil beim Baseball gab es ja nichts zu Ende zu machen. Zumindest in Deutschland nicht.
Ja, aber also beim Baseball, wann hat man angefangen? Quasi, wo wir schon abflauende Kurven hatten. Also wir haben, glaube ich, im Juli angefangen, ja, wo die niedrigsten Zahlen überhaupt da waren. Es war bis jetzt quasi die Begrenzung, glaube ich, auf 14 Spieler, die komplett eingesetzt werden konnten pro Spieltag oder pro Spiel. Dementsprechend waren auch die Dugouts lange nicht so voll, wie sie bei anderen Spielen sind. Und wie Martin schon gesagt hat, also Baseball ist im Vergleich zu Fußball eine weit, weit geringere Kontaktsportart. Selbst wenn ein Spieler auf 1 ist, dann hat er meistens ein Lead, das mindestens 1,5 Meter von der Base ist. Also dahingehend, ja, finde ich, hinkt der Vergleich. Ich verstehe quasi, dass viele Leute sich so ein bisschen jetzt aufregen, dass jetzt in Deutschland bei der Fußball-Bundesliga Zuschauer jetzt zugelassen werden, trotz steigender Zahlen etc. Aber ja, ich glaube, beim Baseball ist der Abstand, und das hat, ich war jetzt in Hamburg am Wochenende gewesen, ich war in Berlin gewesen, mit den Restriktionen von den Gesundheitsämtern ist das super manageable. Also das heißt, die Leute haben genug Abstand gehabt. Und auf dem Weg zum Bratwurststand haben sie ihre Maske angehabt. Und wenn ich in die Innenstädte reingehe, die sind voller denn je und da hat keiner eine Maske an. Ja, also da ein kleines Spot zu finden, ist ein bisschen schwieriger. Und beim Baseball tatsächlich, ich glaube, jeder, der eine Passion für irgendeine Sportart hat oder so wie wir jetzt in dem Fall für Baseball, war einfach froh, dass es erlaubt wurde. Ja, ganz einfach, klipp und klar, es ist schön, alle Leute wollten ja auch spielen. Es gab keine Mannschaft in der Bundesliga, die gesagt hat, nö, wir schließen uns der ganzen Sache nicht an, sondern es wurde einheitlich bestimmt. Und sofern, wie ich jetzt die Baseball-Bundesliga bis jetzt beobachtet habe, gab es keinen Corona-Fall nirgends. Ja, dass sich irgendeine Mannschaft im Lockdown oder in der Quarantäne oder irgendein Spieler in der Quarantäne hat bewegen müssen. Dementsprechend, alles gut. Und ich hoffe, das wird jetzt auch so bleiben, bis jetzt die Saison tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen zu Ende gespielt ist.
Ja, ich sehe das vollkommen ähnlich, dass man den Leuten ihren Spaß irgendwie möglich machen muss und auch inmitten einer wie auch immer gearteten Pandemie eine gewisse Normalität bewahren muss. Genau. Und wir sehen ja auch, dass die Amerikaner das in allen möglichen Sportarten versucht haben und andere Länder, in den einen geht's besser, in den anderen geht's schlechter. Nun ist die Saison ja vorbei, es gibt keine Absteiger. Zum Glück für diese Mannschaften, weil da unten waren ja zumindest was Sieg und Niederlagen angeht, die Leistung eher unterirdisch. Nun fangen die Playoffs an mit Bonn gegen Paderborn, Regensburg gegen Heidenheim. Wen seht ihr denn da am Ende vorne?
Oh ja, jetzt die übliche Diskussion.
Ja, klar.
Wen sehen wir vorne? Ich glaube, im Norden sind wir uns ein bisschen einig. Da sind die Bonn Capitals halt einfach die sehr starke, sehr dominierende Mannschaft, die am letzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten aus Paderborn, also ihren Gegner im Halbfinale, sogar schon wieder gespielt haben und sie in zwei Spielen geschlagen haben, in einem Spiel richtig deutlich besiegt haben. Da würde ich halt einfach sagen, da sind die Bonn Capitals deutlich vorne. Im Süden ist es ein bisschen schwerer. Wir haben Regensburg und Heidenheim, die beide 13 Siege und nur eine einzige Niederlage haben. Und die Niederlagen haben sich gegenseitig zugefügt beim Split, beim einzigen Spieltag, wo sie aufeinander getroffen sind. Da gehen die Gemüter ein bisschen auseinander. Regensburg oder Heidenheim ist da so eine 50-50-Sache. Ich tendiere da ein bisschen eher, weiß ich gar nicht mehr, habe ich Regensburg oder Heidenheim gesagt? Es ändert sich jeden Tag so ein bisschen, aber ich glaube, Heidenheim macht das im Süden.
Also heute ist es Heidenheim.
Heute ist es Heidenheim.
Ja, bei mir ist es tatsächlich im Norden ganz klar Bonn. Spielen eine überragende Saison. Haben jetzt auch ein bisschen die Muskeln spielen lassen gegen Paderborn bei den Spielen. Auch wenn Paderborn durchaus in der Lage sein wird, denen in den Playoffs nochmal Paroli zu bieten. Trotzdem sehe ich da auch aufgrund der letzten Jahre die Bonner ein bisschen weiter vorne. Das Pitching ist sehr, sehr gut, was sie haben für beide Spiele. Und deshalb sehe ich sie da vorne. Im Süden ist es für mich Regensburg dieses Jahr. Die Heidenheimer sind weiterhin eine Top-Mannschaft, sind weiterhin sehr, sehr, sehr schwer zu bespielen und sehr, sehr gefährlich. Und das Einzige, was für mich den ausschlaggebenden Punkt für die Regensburger ausmacht, ist tatsächlich die Gier nach dem Erfolg. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, die wollen sich auf ihren Teambus unbedingt eine 2020 eintragen lassen als Meister. Und dementsprechend werden die da alles geben. Du siehst in jedem Spiel, die geben Vollgas, egal wie es steht. Und die Spieler, alle durch die Bank weg, richtige Top-Top-Profis. Und deshalb sehe ich auch im Allgemeinen die Regensburger dieses Jahr als nicht Haushohn-Favoriten, aber als Favoriten für die Finalserie auch.
Also das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wer gewinnt denn dann eure Finals? Du hast dann jetzt gesagt Regensburg, ja. Was sagt denn Martin?
Also, das ist jetzt wirklich die entscheidende Frage. Also ich glaube, wenn Regensburg ins Finale kommen sollte, wird Regensburg das ganze Ding auch gewinnen. Aber ich glaube, wenn Heidenheim ins Finale kommt, gewinnt Bonn. Das okay, macht warum? Natürlich, da ich jetzt. Warum? Es ist so ein bisschen das Matchup, das ich sehe. Also, es ist wie David es schon sagt. Regensburg ist wahrscheinlich spielerisch in der Form ihres Lebens. Also so eine gute Saison wie dieses Jahr kriegst du selten hin. Sie haben die Spiele, die sie gewonnen haben, seltenst knapp gewonnen, meistens dominant gewonnen. Heidenheim kann halt als einzige Mannschaft im Süden Paroli bieten und hat sie halt auch geschlagen. Und ich denke halt auch einfach, dass bei diesem Duell Heidenheim ein bisschen die Nase vorhaben wird. Und Bonn ist so das Gegenstück zu Regensburg aus dem Norden. Und konnte an sich so ein bisschen aus. Wenn man sich die Spieler anguckt, wenn man sich die At-Bats of Lefties, of Righties anguckt, da denke ich halt einfach, dass da wirklich das Matchup entscheidend ist. Und da sehe ich Regensburg stärker als Bonn, aber Bonn stärker als Heidenheim.
Okay, ja, habe ich verstanden. gut, dann wissen wir jetzt schon mal, wer nicht deutscher Meister wird, im Zweifelsfall.
Heidenheim.
Martin hat da ein ausgesprochenes Talent für. Ja.
Ja. Nee, ihr sieht das auch eher statistisch als so Bauchgefühl, Fan-Gucken so quasi.
Aus. Genau.
Nach der kurzen Werbepause kommen wir zurück und reden auch mal über das große Vorbild in Nordamerika und wie es da so läuft. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder mit Martin und David vom Bald Bearded Baseball Podcast. Wir haben jetzt ja über Baseball in Deutschland gesprochen, über die Situation der Liga mit Corona, über wer wird deutscher Meister? Also nicht Heidenheim, haben wir festgestellt. jetzt kommen wir mal zum großen Bruder, der ja quasi am ersten Spieltag seine Saison absitzen musste. Ich glaube, 2 oder 3 Teams hatten schon ein Spiel gemacht, irgendwie sowas. Und dann nachträglich quasi inmitten des Sommers und inmitten der Pandemie in den USA angefangen hat, eine verkürzte Saison zu spielen mit 60 Spielen. Einheitlichere Regeln, von denen man nicht weiß, wird das beibehalten oder nicht, zu machen und einem kanadischen Team, was nicht in Kanada spielt, sondern in Buffalo. Ja. Und vor allen Dingen im Gegensatz zu den anderen Ligen keine Bubble kreiert hat, also nicht 2 Orte genommen hat, in denen gespielt wird, sondern jeder hat zu Hause gespielt und im Endeffekt ist das ja am Anfang erstmal in die Hose gegangen. Wie habt ihr das Ganze beobachtet und seht ihr das?
Ja, wir haben genau dieses Bubble-Thema halt auch in einem unserer ersten Podcasts angeschnitten und drüber geredet und drüber gefachsimmelt, warum hat man es jetzt nicht gemacht, warum hat man es so oft zukommen lassen, weil es ist ja tatsächlich eine komplette Division-Teil fast zusammengebrochen wegen Corona. Die haben sie jetzt im Nachhinein wieder gefangen, aber naja, wir hätten uns auch gewünscht, dass es sowas wie eine NBA-Bubble gegeben hätte, aber Baseball ist da ein bisschen kompliziert, was das Ganze angeht. Also für deine Zuhörer, die es nicht wissen, Baseballstadien sind nicht alle genormt. Du hast eine Grundreichweite, die dein Baseballstadion groß sein muss und alles andere sind die Dinger halt ein bisschen seltsam zusammengebaut und seltsam zusammengeknaubt. Und da eins raussuchen, wird halt dem Team, das seit Jahrhunderten da spielt, halt einen riesigen Vorteil geben. Weil du halt Mannschaften wie die New York Yankees zum Beispiel sind halt sehr gut darin, Teams zusammenzustellen und ein Team zu draften und ein Team aufs Feld zu führen, die halt einen sehr hohen Heimvorteil haben, weil sie von der Art der Schlagmänner die Möglichkeit haben, aus ihren kürzeren Distanzen mehr Punkte zu generieren. Des Weiteren hast du halt einfach ein riesiges Volumen an Spiele. Also NBA spielt einmal oder zweimal die Woche, NFL spielt am Wochenende größtenteils, Baseball spielst du jeden Tag in Amerika. Also, wenn du hast du schon gesagt, die haben eine verkürzte Saison gespielt mit nur 60 Spielen. Normalerweise sind es weit über 100 Spiele. Die
162, habe ich sogar nochmal nachgeguckt.
Genau, 162, die eine MLB-Season umschlägst. Und das ist halt ohne irgendwie eine Sommerpause dazwischen. Es gibt eine Pause, die All-Star-Break, und das war's dann. Und auch der Versuch, 60 Spiele irgendwo auf den Punkt zu bringen, für jede Mannschaft jeden Tag ein Spiel, da ist halt einfach auch die Location zu finden sehr, sehr, sehr schwer.
Also, ich denke, als allererstes Martin, da gibt's einen guten Baseball-Podcast, der erzählt, wie viele Spiele in der MLB gibt. Bald Bearded Baseball heißt der. Also, dass ich jetzt hier auch im Baseball wieder den Experten geben muss, Martin, also ich, das frustriert mich ungemein. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Meines Erachtens wäre die Bubble durchaus möglich gewesen. Du hast in dem Springtraining hast du ja quasi relativ regional begrenzt die Springtrainings, heißt in Texas und in
Arizona, Florida,
so dass du quasi auch in der Region ziemlich nah beieinander bist. Ich gebe da Martin komplett recht. Du kannst das halt natürlich nicht auf ein, zwei Stadien nur begrenzen. Dadurch ist halt die Anzahl der Spieler einfach viel zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz hat man versucht, diesen Weg zu gehen. Er hat tatsächlich fast zum Abbruch der Saison geführt, oder zum Ad Absurdum der Saison geführt. Nichtsdestotrotz ist meines Erachtens immer noch eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung da für die Mannschaften, die dann unverschuldet einen Doubleheader, also zwei Spiele an einem Tag, absolvieren müssen, weil die gegnerische Mannschaft erkrankt ist. Ist halt natürlich ein bisschen, ja, auch mit dem Geschmäckle verbunden, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, hat man sich jetzt halt so entschieden. Es ist Gott sei Dank relativ glimpfig ausgegangen. Also man hat für die Anzahl der Spiele und für die Anzahl der Spieler, die an dem Sport teilnehmen, es ist eine relativ begrenzte Anzahl an Corona-Fällen. Ich glaube, insgesamt waren es knapp 30, wenn ich mich nicht alles täuscht, die über den ganzen Zeitraum jetzt passiert sind. Und man hat scheinbar aus den Fehlern gelernt, denn für die Playoffs wird man eine Bubble kreieren.
Genau, ich glaube sogar für jede Runde eine extra Bubble, irgendwie sowas war das.
Genau.
Aber ich habe mich auch gefragt, warum spielt man nicht in Arizona? Ich meine, da ist die höchste Dichte an Baseballfeldern, die auch locker ausgereicht hätte für alle Mannschaften, um Phoenix herum. Und das ist jetzt nicht so riesig, als wären da Riesenwege gewesen. Und wie du auch sagtest, die Verzerrung mit den Stadien und so. Ich meine, du hattest eine Mannschaft in Toronto in Kanada, die haben ihre Vorbereitung im heimischen Stadion gemacht und mussten dann umziehen in Minor League Stadion, was sie ja, wenn überhaupt, kannten, dass sie da mal als zweite Mannschaft gespielt haben. Ja. Mit komplett anderen Ausmaßen. Und klar kannst du das nicht in Colorado stattfinden lassen oder in Florida, wo durch Feuchtigkeit und Höhe und so natürlich auch der Flug eines Balls und physikalische Dinge beeinflusst werden, aber in einem Bundesstaat wie Arizona, wo es immer primär nur heiß ist und selten regnet oder so, hätte man das durchaus machen können und sich dann vielleicht auch diesen Fastabbruch in den ersten, sagen wir mal, 3-4 Wochen sparen können. Ja. Und anscheinend scheint es jetzt in den Playoffs zu gehen.
Ja, ich habe das Gefühl, und das ist im Nachhinein beim Betrachten ist mir das aufgekommen, weil du hast ja in Amerika so die großen Sportarten und Baseball war mal die größte. Baseball war mal Americans Pastime, die meistgeschaute Sportart, die Sportart mit dem meisten Prozentanteil bei Fernsehübertragungen und so weiter und so fort. Und ich hatte ein bisschen nachhinein, als jetzt, weil die Saison ist ja fast vorbei und einen Rückblick auf die Saison geworfen habe. Und die ersten Wochen war Baseball halt alleine. Da war nichts anderes, ist gleichzeitig gelaufen, überhaupt nichts. Und ich habe irgendwie den Nachgeschmack gehabt, dass es vielleicht auch ein bisschen ums Geld gegangen ist, dass die MLB gewittert hat, dass wenn sie jetzt Sport bringen können, dass Amerika wieder Baseball guckt, weil die seit Jahren versuchen, den Sport schneller und attraktiver machen für ein junges Publikum, das lieber Football und Basketball guckt. Mhm. Aber es ist halt auch nur Verschwörungstheorie meinerseits an dieser Stelle.
Ja, also die Einschaltquoten sind nachweislich wieder runtergegangen, als das Major League Soccer is Back Turnier angefangen hat, die ja mittlerweile auch da oben rumturmen bei den Zuschauerzahlen. Mhm. Wie das jetzt mit Beginn der Basketball-Bubble war und dem Rassismus-Gedöns da drumherum und von Eishockey ganz zu schweigen und jetzt der NFL, wird man sehen müssen. Aber was meint ihr, was die Saison für einen Wert hat, dass man mit ja quasi einen durchaus anderen Spielplan, also du spielst ja definitiv gegen andere Teams als sonst in der normalen Saison, also Interleague gibt's ja halt gar nicht und vor allen Dingen mit in zumindest einer Hälfte der Liga ja einer komplett anderen Regel, der designierten Täterregel spielt. Hat das Ganze, wenn du dann am Ende gewinnst, noch einen Wert oder warst du ja der Corona-Champion?
Das ist ja eine Frage, die Geschichtsbücher erst beantworten können. Also natürlich ist ein einzigartiger Champion, ich glaube, es wird hoffentlich nur einen einzigen Mal einen Corona-Champion geben. Und das kann man sich dann vor allem, wenn man vielleicht ein kleinerer Verein ist, dann mal auf die Fahne schreiben. Welchen Wert hat die Season? Das wird die Geschichtsbücher zeigen. Also für mich war es eine sehr unterhaltsame Season. Es war eine sehr überraschende Saison. Also mein Lieblingsteam hat so dermaßen abgestunken, dass ich mich sehr früh viel Zeit investieren konnte, andere Mannschaften zu gucken, weil ich meine Spiele nicht gucken musste. Deswegen hat man andere Helden gesehen. Und halt vor allen Dingen hast du viele junge Spieler gesehen, die dieses Jahr Leistung gezeigt haben, die auch Einsätze bekommen haben an Stellen, wo andere Leute sie nicht bekommen haben. Und ich fand sie für das, was sie ist, für die kurze Saison, fand ich sie sehr spannend und fand sie sehr unterhaltsam.
Und was man auf jeden Fall rausnehmen muss, und ich glaube, das hat Martin in einem unserer Podcasts auch in der Analyse zum Beispiel sehr, sehr gut wiedergegeben, da muss ich ihm auch mal ein Kompliment geben, ist, dass du siehst, dass Mannschaften mit einem gewissen Teamgeist tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr profitieren. Du siehst zum Beispiel Tampa Bay Rays gewinnen die American League East vor den New York Yankees, die ja normalerweise als der Top-Favorit in dieser Liga gegolten haben, einfach aufgrund dessen, dass sie sich ja mit einer Mannschaft, die durchweg aus durchschnittlichen Spielern besteht, in Anführungszeichen, haben sie es aber geschafft, dass alle so performen, dass auch mal ein Verlust von einem Spieler direkt aufgefangen werden konnte und nahtlos ersetzt werden konnte. Nicht so wie zum Beispiel bei den Yankees, wenn sich ein Aaron Judge verletzt, dass man dann quasi auch dann ein Problem im wahrsten Sinne des Wortes hat. Ja, also für die Mannschaften ist es tatsächlich die Möglichkeit gewesen, okay, wenn wir eine Chance, realistische Chance haben wollen, jetzt zeitnah in den nächsten Jahren Meister zu werden, dann ist jetzt vielleicht auch das Jahr, wo wir es mit unseren Möglichkeiten am besten schaffen können. Ja, und das beeindruckt mich halt einfach, dass du dann halt siehst, die Tampa Bay Rays, dann hast du weiterhin meines Erachtens die Minnesota Twins, das ist auch keine Top-Top-Über-Über-Mannschaft, die auch weiterhin mit gut Competition nach vorne macht, die Oakland A's, den Leuten von Moneyball eventuell ein Begriff sein sollte. Dann hast du die San Diego Padres, die den Dodgers Konkurrenz bereiten. Und
den Kindergarten aus Toronto hast du auch.
Genau, den Kindergarten aus Toronto hast du auch, der so ein bisschen da nach oben mitschwimmt, obwohl es für die ein bisschen schwerer wird, jetzt tatsächlich noch in die Playoffs reinzukommen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, die müssen sie gewinnen.
Und das für die Mannschaften ist es halt super. Und der Titel ist genauso viel wert, und auf jeden Fall mehr wird als ein Trashcan-Titel von den Houston Astros. Ja.
Das ist richtig. Also Beschiss ist zwar erst, wenn es jemand merkt, aber ja, wenn es dann rauskommt, ist es halt immer noch Beschiss, ne?
So sieht's aus, ja.
Das Playoff-Picture heute ist ja so, dass eigentlich alles feststeht, bis auf statistisch gesehen Toronto und Houston, die beide noch ein Spiel gewinnen müssen aus den letzten 5 bzw. 6 Spielen. Was durchaus machbar sein sollte, sind ja nicht die New York Mets, die das nicht geschafft haben, in 25 Spielen auf die Reihe zu kriegen vor ein paar Jahren. Was sind denn da in den Serien so euer Tipp? Ich fange mal an mit wahrscheinlich Toronto gegen Tampa Bay. Was meint ihr, wer das macht?
Tampa Bay, eindeutig. Die sind dieses Jahr so heiß. Man sagt zwar im Baseball immer, dass die Postseason eine komplett eigene Welt ist und du kannst 120 Spiele von deiner regulären Saison gewonnen haben und du kommst in die Postseason und verlierst. Ich denke aber, dass Tampa Bay einfach so gut ist und als so Mannschaft so solide steht, dass sie das Ding gewinnen.
Okay, und David?
Hier würde ich auch Tampa Bay sehen. Martin hat mich da vollends überzeugt mit seiner Analyse von 1, 2, 3 Folgen vorher bei unserem Podcast und deshalb würde ich auch sagen, dass die da ein bisschen besser gesetzt sind, auch wenn ich sagen muss, dass die Toronto Blue Jays mir auch eine sehr sympathische Mannschaft sind, auch mit Vlad Guerrero Jr. Einen Spieler in ihren Reihen haben, der auf jeden Fall es versteht, die Kugel aus dem Stadion zu hauen.
Ja, auf natürliche Art und Weise sehe ich das natürlich anders. Ich setze auf den Kindergarten aus Toronto.
Okay.
Ja, es wäre auch erfrischend, mal einen Verein zu sehen, der vorne mitspielt, der aus diversen Gründen mehr auf Talent als auf dicke Kohle setzt.
Ja.
ne, und mehr auf ja, Nachwuchs. Was denkt ihr denn bei Cleveland gegen Oakland? Das ist ja auch eher Geld gegen Talentförderung sozusagen.
Also für mich auf jeden Fall Oakland. Also ich mag die Mannschaft. Das ist wirklich, also Chapman als Third Baseman einfach eine Granate. Laureano im Outfield, der hat auch einen Arm wie, keine Ahnung, wie andere Menschen Füße. Der kann das Ding, glaube ich, 300 Meter weit werfen und die Leute nach ausmachen. Und ich wünsche es mir einfach mal für die Mannschaft, dass sie diesmal so richtig, richtig weit kommt, denn sie haben die letzten Jahre auch immer so ein bisschen dran geschnuppert und mussten dann immer so ein bisschen den Kürzeren ziehen, wenn es dann gegen die Yankees oder gegen die Astros kam. Und dieses Jahr finde ich sie sehr, 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 sehr dominierend auch in ihrer Liga. Und deshalb ja, rechne ich schon ziemlich weit mit denen. Und Cleveland, jeder, der die Indianer von Cleveland gesehen hat, früher als Kind, hat irgendwie auch ein Faible für diese Mannschaft. Trotzdem glaube ich, dass es dieses Jahr dafür nicht reichen wird.
Hm. Und Martin?
Genau dasselbe. Die A's sind, wir haben ja den Vorteil, dass wir uns mit sehr vielen Baseball-Fans unterhalten können während unseres Podcastes. Und mir ist noch nie jemand untergekommen, der die A's nicht gemocht hat. Und die haben es einfach mal wieder verdient, weit nach oben zu kommen. Weil es auch ein Franchise ist, das sehr viele Jahre lang einfach sehr viel leiden musste. Und die haben es einfach mal wieder verdient und haben eine richtig starke Saison gespielt.
Ja, und was sie sympathisch macht, wir haben kein Geld und fördern Talent. Und das funktioniert ja in den letzten Jahren immer wieder.
Ja. Und die sind grün. Grüne Mannschaften sollten immer gewinnen.
Ja. Mal gucken. und bei Houston gegen Minnesota, auch wenn Minnesota quasi eine deutsche Dependance ist?
Minnesota, weil Houstons bester Mann die Mülltonne nicht mitspielen darf.
Und weil sie letztes Jahr beschissen haben wahrscheinlich.
Ja, einfach, man muss einfach sagen, also Houston hat den Spot, der jetzt natürlich mit Talent und mit immer noch der Fähigkeit, Baseball zu spielen, ergattert in der American League West, die, keine Ahnung, alle anderen Mannschaften als Äußerste gemacht haben, sich selber in den Füßen zu stehen, hat Houston einfach den zweiten Platz genommen. Und ja, die haben meiner Meinung nach den Slot nicht verdient, weil sie sich ihre World Series ercheatet haben. Aber ich glaube, Minnesota ist da die richtige Mannschaft, um sie zurückzuschicken.
David?
Ja, also ich bin natürlich da ein bisschen patriotisch und gehe mit Max Kepler, der vor kurzem seinen 100. Homerun da gehauen hat. Und hoffentlich wird er in den Playoffs da noch ein, zwei hinzubringen. Houston, wir haben ein Problem und das wird auf jeden Fall für die Mannschaft so in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch anhalten, bis sich das Ganze vielleicht in Rauch aufgelöst hat, aber so hat das halt jedes Spiel in Geschmäckle, dass die Jungs beschissen haben und bei verschiedenen Leuten tatsächlich auch Karrieren beendet haben. Ja, das muss man halt abseits mal von dem Triumphgespräch, was wir uns da manchmal abhalten auf die Astros, muss man sagen, durch dieses unfaire Verhalten wurden Pitcher oder Leute halt einfach auch Karrieren beendet. Die wurden nie wieder in der ersten Mannschaft eingesetzt, weil sie da gnadenlos verklopft wurden. Ja. Und deshalb tut mir das auch im Herzen ein bisschen weh, weil ich Houston auch in den letzten Jahren, bis das rausgekommen ist, auch immer sehr sympathisch fand und ich da meinen ersten Foulball bekommen habe bei einem Spiel der Astros gegen die Diamondbacks, glaube ich, war es. Da gehe ich auf jeden Fall mit Twins.
Ja, ich sehe da auch die Twins vorne, auch aus lokalpatriotischen Gründen. Bin da halt mal zur Schule gegangen und deswegen halt Minnesota, ganz klar. Und bei Yankees gegen White Sox, also ernsthaft, alles ist besser als
Yankees. Schwer. Ja, es ist wirklich schwer. Also wenn ich die Red Sox-Fanbrille ausziehen muss und das Ganze jetzt neutral betrachten sollte, ist es ein richtig starkes Spiel. Es gibt wenig Mannschaften, die Yankees bei voller Stärke wirklich schlagen können und wirklich gefährlich sein können. Aber die White Sox waren zu Beginn der Saison schon ein Geheimfavorit für mich. Die haben richtig gut den Trademark gespielt. Die haben richtig gute junge Spieler nach oben geholt. Tim Anderson, der richtig junge Shortstop, hat den drittbesten Schlag-Average der kompletten Liga in seiner ersten Saison. Und auf der anderen Seite haben sie mit José Abreu in der First Base den Mann, der am meisten RBIs gehauen hat, auch mit einem richtig guten Schlagdurchschnitt. Ob das ausreicht, die Gewalt der Bronx Bombers in Schach zu halten, ist schwer zu sagen. Ich hoffe es aber halt. Ich hoffe es.
Ich spiele vor allen Dingen nicht in New York in den Playoffs.
Ja, das kann auch helfen, aber wenn du eine Mannschaft aus Aaron Judge, aus Stanton und vor allen Dingen aus Luke Voigt hast, die dieses Jahr gefühlt in jedem Stadion, in jedem die Bälle überall hinhauen, ist es schwer. Also Yankees sind ein richtig starker Gegner, aber ich glaube, die White Sox können das schaffen.
David?
Bei mir ist es auch eine 50-50 Angelegenheit. Ich würde sagen, hier glaube ich, sind die Yankees gerade richtig wieder in die Spur gekommen, haben ja über die ganze Saison hinweg ja auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, sind jetzt aber tatsächlich, ja, wie gesagt, wieder on point. Luke Voigt haut die Dinger raus und ich glaube, für Chicago ist es dieses Jahr vielleicht noch eine Spur zu früh. Nächstes Jahr vielleicht, aber dieses Jahr werden, weil das los ist, so hergibt, die Bronx Bombers die Oberhand behalten.
Dann kommen wir jetzt mal zur National League. Bei Cincinnati gegen die LA Dodgers bin ich der Meinung, dass Kalifornien, Südkalifornien jetzt mal eine Ablenkung braucht nach dem heißen Sommer sozusagen.
Also ich sehe hier die LA Dodgers weit, weit vorne. Also ganz weit vorne mit dieser ja. Mit dieser Aufstellung, mit diesem Line-Up, was sie da haben, mit diesen Spielern, also da gibt es quasi keinerlei Schwachstellen. Das Einzige, was irgendwie passieren könnte, dass die Mannschaft wie in den letzten Jahren sich immer ein bisschen selber im Weg steht und sich selber den Sieg versaut, aber ansonsten sehe ich da die Dodgers auf jeden Fall da als klaren Favoriten.
Und Martin?
Ich finde es gut, dass wir die Frage gerade gestellt bekommen, denn ich habe gestern mit unserem Dodgers-Fan und ab und zu ständigen Gast bei uns, Patrick, noch ein bisschen drüber gesprochen, genau über dieses Matchup. Und er ist ein Dodger-Fan und hat vor keiner anderen Mannschaft außer Cincinnati Angst. Weil Cincinnati einen unglaublich starken Bullpen hat. Daraus, dass es nur drei Spiele sind und du sehr wenig Zeit zwischen den einzelnen Spielen hast, kann es sein, dass LA vielleicht versucht, ein paar Pitcher zu schonen für die zweite Runde, aber Cincinnati hat einen so starken, richtig, richtig gefährlichen Pitching-Staff, angeführt von Trevor Bauer, der schon wieder 12 Leute ausgestrikt hat. Es wird tatsächlich enger, als manch einer denkt, und ich glaube tatsächlich, dass wenn eine Mannschaft Los Angeles aufhalten kann, in dieser kompletten National League Bracket, dann ist es in der ersten Runde Cincinnati, einfach nur, weil sie ein so dominantes Pitching haben.
Okay, und nun kommen wir zu der Paarung, von der ich sage, ich kann die nicht tippen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die beiden so drauf sind, auch im direkten Vergleich. San Francisco gegen Atlanta. Ich würde San Francisco nehmen, weil ja, Waldbrände, das sah halt schon ganz cool aus, das Stadion in Rot. Sehr objektiv.
Also San Francisco meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also die National League West ist dieses Jahr alles hoch und runter gegangen. Colorado hat da richtig gut Gas gegeben, ist dann wieder eingesackt hinten. San Francisco hat so ein bisschen mit einem Sieg über die Niederlage drüber, hat sie diesen Spot jetzt bekommen, wie es zurzeit aussieht. Ich glaube aber nicht dran, dass sie die Braves schlagen können. Atlanta ist da ein zu guter junger Kern, ein sehr böses Pitching, das von der Bank kommt und das Spiel im 7., 8. Inning halt einfach klein halten kann. Und so viele junge, aggressive Spieler, die nach den letzten Jahren immer wieder mal Favorit waren und es dann einfach nicht bekommen haben. Ich glaube, San Francisco ist einfach nur ein kleiner Hüpfstein für Atlanta.
Okay.
Sehe ich ähnlich. Mit dem Zusatz, dass im Baseball einfach alles möglich ist und tatsächlich auch für San Francisco unter dem Feuer des kalifornischen Waldbrandes tatsächlich auch einiges möglich ist. Und aber wenn alles normal läuft, müsste das an sich eine klare Sache für die Braves sein.
Ja, und nächstes Spiel wäre dann Corona Florida gegen die Chicago Cubs. Ich bin da ja irgendwie für die Cubs.
Ja, da denke ich auch, dass du, wenn du Geld draufsetzen würdest, gut durchkommst. Die Cubs ist eine Mannschaft, die, wenn sie es schafft, in die Playoffs zu kommen, normalerweise recht solide da steht. Und dieses Jahr auch zum ersten Mal in der offiziellen Saison so stark gespielt hat, wie sie auf dem Papier war. Ich würde einfach mit den Cubbies gehen. Die Marlins haben zwar einen richtig starken zweite Corona-Hälfte gespielt, anders kann man es nicht sagen. Aber
als der Kader wieder da war.
Ja, als da Leute wieder da waren und haben halt auch die Momente gehabt und oben gut angegriffen und die Position halt auch gehalten. Aber ich glaube, für die Cubs reicht es nicht. Die Cubs ist einfach ein zu gutes Team mit zu vielen wirklich guten Spielern auf allen Positionen und die machen das Ding.
Okay.
Ich bin für den Außenseiter. Ich sehe hier tatsächlich auf jeden Fall gute Chancen für die Miami Marlins. Die hatte vorher keiner auf dem Zettel. Das die ist wieder halt so.
Keiner mehr an, ne?
Die fasst halt keiner mehr an. Kann man auch so sehen. Aber es ist halt auch so, dass das auch quasi so eine Art Wagenburg-Mentalität sich hier wohl aufgebaut hat und die auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu bespielen sein wird. Auch wenn die Cubbies eine gute Saison gespielt haben und auch wieder danach gieren, weiterhin in den Playoffs dabei zu sein, bis in die nächste Runde vorzustoßen, glaube ich, dass die Miami Marlins doch dieses Jahr auch berechtigte Chancen haben, vielleicht die Cubbies zu ärgern hier.
Okay, und jetzt zum letzten Spiel der ersten Playoff-Runde. St. Louis gegen meinen Sleeper-Pick San Diego.
Ja, damit fang du an.
Also da kann ich nur Padres sagen. Padres war das erste Spiel, was ich sehen durfte. Gegen die New York Mets habe ich $8 bezahlt, habe ganz oben gesessen und habe mich im Baseball verliebt. Wusste noch nicht, wieso der Pitcher immer ein 1 wirft. Was soll das? Wieso wirft er nicht nach vorne? Hat er Schiss? Und deshalb, die haben sich so verstärkt. Letztes Jahr waren sie schon einer meiner Favoriten, haben dann aber zum Ende der Saison stark nachgelassen, sodass sie nicht in die Playoffs mehr gekommen sind. Dieses Jahr durch die Bank weg eine super, super solide Leistung. Allen voran Fernando Tatis Jr. und Manny Machado, Martin, sein Lieblingsspieler. Und sie haben sich jetzt auch noch gut weiter verstärkt, haben von den Boston Red Sox Mitch Moreland, den First Baseman, geholt, der auch vielleicht der entscheidende Punkt ist in den Playoffs, wie bei den Red Sox 2018 mit Stuart Pearce, dass man quasi einen Spieler hat, der schon was älter ist, aber der Mannschaft so ein bisschen die Sicherheit gibt und die Bälle in den entscheidenden Momenten aus dem Schein
hat. Der also quasi schon alles gesehen hat, den nichts mehr schafft.
So sieht's aus. Und das brauchen die vielleicht auch. Die haben ein gutes Infield, gutes Outfield ebenfalls, gute Pitching-Stuff. Bringen alles mit und deshalb wird hier auf jeden Fall nur ein Sieg von den San Diego Padres zu sehen sein.
Was sagt Martin dazu?
Ja, der Statistiker in mir sagt eindeutig San Diego Padres. Bessere Mannschaft, jüngerer Kern, viel bessere Kontakte, viel besseres Statistiken durch die Bank durch. Aber der Baseball-Fan in mir wünscht es ihnen nicht, weil Manny Machado da spielt. Aber ob St. Louis in dem Moment wirklich sein wird, das wissen wir ja noch nicht. Die stehen ja nur von der Statistik oben, weil sie ein paar Spiele weniger haben. Also Spaß beiseite und rein auf diesen Sport objektiv geguckt, San Diego. Ohne großartige Diskussion.
Okay. So, und dann, wer gewinnt denn am Ende nach dem dritten Umzug, glaube ich, in den Playoffs? Die World Series nach eurer Meinung. Also ich bin da ja ganz schwer für Minnesota, weil am stabilsten, sag ich mal. Und vielleicht eventuell weil Sleeper Pick San Diego.
Martin.
Sachwart. Ja, ich gehe gerade die Paarungen durch und versuche das zu errechnen. Ich glaube, so ein verrücktes Corona-Jahr, wie das hier war, und so viele Mannschaften, die durchgekommen sind, die gewinnen da. Ich tippe auf die White Sox oder die Athletics.
Okay.
Bei mir wird es ein Finale, die San Diego Padres gegen die Oakland A's. Und da ist es mir fast egal, wer gewinnt. Auch wenn ich da ein bisschen mehr die Daumen den San Diego Padres drücke.
Okay. So. Ja, das war's dann auch für heute. Wir werden uns auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal wiederhören. Habt ihr den Zuhörern denn noch irgendwas mit auf den Weg zu geben, neben euren World Series Picks?
David, ganz in der Tradition, fang du an.
Ja, Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften in dem Format. Hat echt super viel Laune gemacht, mal gefragt zu werden und nicht Fragen zu beantworten.
Ihr seid immer herzlich willkommen.
Und nicht Fragen zu stellen. Wie gesagt, sehr sympathisches Gespräch, macht genauso weiter. Wir stehen uns ja quasi nicht im Weg. Wir können uns ja nur gegenseitig befruchten, inspirieren etc. Und das macht einfach nur Spaß, euch kennengelernt zu haben. Auch damals, als ihr bei uns zu Gast wart, war das auch eine Folge, die mit am spannendsten war, am interessantesten war.
Und ja, das mit Tinder und so, ne?
Irgendwie sowas. Leider habe ich da tatsächlich nicht dran teilgenommen. Also müssen wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo ich mit Olli noch mal auch mal ein bisschen quatschen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank von meiner Seite. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Und lieben Gruß an alle Leute da draußen.
Ja, ich bedanke mich jetzt nicht nur bei Baseball Deutschland, sondern bei ganz Sport Deutschland. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Patrick, dass du uns eingeladen hast. Es war mir ein Fest. Ich spreche auch für all unsere Fans, die sagen, es war ihnen ein Fest, diese anderthalb Stunden oder wie lange du auch immer schneidest, zuhören zu dürfen. War für mich auch mal ein schönes Erlebnis, nicht Fragen stellen zu müssen, sondern sich mal selber Antworten überlegen zu müssen, nachdenken zu können, was man so macht. War wirklich schön. Wenn wir nochmal eingeladen werden, kommen wir hundertprozentig zu all euren Formaten vorbei. Ansonsten kann ich nur das sagen, was ich immer sage. Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Und wenn alles so weitergeht, sehen wir uns im schönen Sportjahr 2021.
So. Das hört sich doch gut an. Es war auch mir ein Fest. Und ich glaube, ich spreche auch für den Rest, dass das Ihnen auch ein Fest war. Und natürlich seid ihr immer gerne willkommen. Und wir kommen auch gern vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.